Der Bibeltext, über den wir heute nachdenken wollen, steht im Matthäusevangelium, und zwar im 16. Kapitel. Wer mitlesen möchte, die Verse 1 bis 12. Matthäus 16, 1 bis 12. Und da heißt es: Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm und versuchten ihn und forderten, dass er sie ein Zeichen vom Himmel sehen ließe. Aber er antwortete und sprach: Des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute Ungewitter sein, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, über des Himmels Gestalt könnt ihr urteilen. Könnt ihr denn nicht auch über die Zeichen dieser Zeit urteilen? Diese böse und ehebrecherische Art sucht ein Zeichen. Und es soll ihr kein Zeichen gegeben werden, denn das Zeichen des Propheten Jona. Und er ließ sie und ging davon. Und da seine Jünger waren hinübergefahren, hatten sie vergessen, Brot mit sich zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da dachten sie bei sich selbst und sprachen: Das wird sein, dass wir nicht haben Brot mit uns genommen. Da das Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr nicht Brot mit euch genommen habt? Vernehmt ihr noch nichts? Gedenket ihr nicht an die 5 Brote unter die 5000 und wie viel Körbe ihr da aufhobt? Und auch nicht an die 7 Brote unter die 4000 und wie viel Körbe ihr da aufhobt? Wie versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht sagte vom Brot, wenn ich sage, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, dass sie sich hüten sollten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. In unserem heutigen Bibeltext, da sehen wir wieder kann man sagen, eine Auseinandersetzung mit den Gegnern Jesu. Erst das letzte Mal haben wir so eine Auseinandersetzung behandelt. Und da wir ja das Matthäus-Evangelium mit der Jugend fortlaufend behandeln, dann sind sie immer wieder dran. Das hilft ja nicht. Und ich habe so manchmal den Eindruck, wenn ich mir so die ganzen Texte ansehe, dass sich diese Auseinandersetzung wie so ein roter Faden durch das ganze Leben Jesu hindurchziehen. Immer und immer wieder. Wie aufregend muss das gewesen sein, wie nervenzerreibend für unseren Herrn. Aber hier diesmal ist es ein kleines bisschen anders. Sonst kamen sie ja so immer in Grüppchen an. Mal die Sadduzäer, mal die Pharisäer. Und manchmal schicken sie auch einfach Leute vor, zum Beispiel die Tempeldiener. Aber diesmal ist es anders, hier kommen sie gemeinsam. Und sie kommen nicht mit Spießen und Stangen, auch nicht verbal mit Spießen und Stangen. Viele dieser Dispute, die der Herr Jesus führen musste, sie zeigen eine ganz offene Feindschaft gegen Jesus. Aber hier kann man sagen, kommen sie regelrecht angeschleimt. Darum formuliert Matthäus den ersten Vers auch so: Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm und versuchten ihn. Es ist doch eigentümlich, wie diese beiden Parteien, die Sadduzäer und die Pharisäer, die in sich selber so zerstritten waren, so gegensätzlich waren, wie sie hier in der Gegnerschaft Jesu mit einmal so eng zusammenarbeiten können. Sie vereinen sich, sie bündeln ihre Kräfte und sie überlegen gemeinsam, wie können wir ihn loswerden. Und sie haben doch eine sehr traurige Gemeinsamkeit. Sie glauben nicht. Sie glauben nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber eben dieser Punkt ist vor Jesus entscheidend. Ihre Bitte mit der sie ankommen, ist ein Zeichen. Sie wollen etwas sehen, sie wollen etwas Übernatürliches. Und Jesus soll sich darin beweisen. Du willst ja Gottes Sohn sein, beweise es. Wenn wir weiterblättern bis zum Karfreitag, da sehen wir, dass sie dort ganz ähnlich auftreten. Steig doch herab vom Kreuz, dann wollen wir an dich glauben. Es ist der Unglaube, der dahinter steckt, aber eben auch noch viel mehr. Hier an dieser Stelle ist es eine Sensationslust. Man kann ja sagen, und man merkt das auch in ganz vielen Formulierungen des Matthäus-Evangeliums, dass die Pharisäer, zumindest die Pharisäer bei den Sadduzäern, weiß ich es nicht ganz genau, dass sie Jesus auf Schritt und Tritt verfolgen. Sie sind immer mit dabei. Sie sind dabei, wenn er Kranke gesund macht. Sie waren auch dabei, wo Jesus das Brot vermehrt hat. Sie sind dabei, wenn er Tote auferweckt und vieles andere mehr. Sie haben das alles miterlebt. Sie haben es mit ihren eigenen Augen gesehen und es genügt ihnen nicht. Sie wollen ein Zeichen vom Himmel. Ja, was kann das sein? Ein Zeichen vom Himmel. Dass die Sonne stehen bleibt, wie bei Josua. Oder dass Feuer vom Himmel fällt, wie bei Elia. Oder dass sich das Meer spaltet, wie bei Mose. Im Alten Testament finden wir immer wieder solche Zeichen vom Himmel. Und das wollen sie von Jesus sehen. Und darum müssen wir zuerst einmal die Frage stellen, warum ist uns denn in den Evangelien von so vielen Wundern berichtet? Was ist ihr Zweck? Und die Antwort dazu ist eigentlich ganz schlicht. Das sieht man gleich zu Beginn der Wirksamkeit Jesu bei seinem allerersten Wunder. Da steht es mit dazu, warum Jesus das tut. Was lesen wir da? Das ist Johannes 2, Vers 11. Und da steht, und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist der Grund. Der Herr Jesus war hier um die 30 Jahre alt. Und da können wir sagen, er hat 30 Jahre lang gewartet. Was hätte er bis dahin schon an Wundern tun können? Er ist ja der Sohn Gottes. Aber nein, er wartet bis an diesen Punkt, als er seine schwachen Jünger vor sich hat. Und dann tut er die Wunder. Und im krassen Gegensatz dazu, als der Herr Jesus in seine Heimatstadt Nazareth kommt, da lesen wir Markus 6, Vers 5, und er konnte allda nicht eine einzige Tat tun. Außer wenig Siechen legte er die Hände auf und heilte sie. Warum? Weil sie nicht glauben. Darum die Wunder Jesu, die er in der Welt tut. Er tut sie für seine Jünger. Er tut sie für seine Nachfolger. Er tut sie letztlich für uns, die wir an Jesus glauben. Und er tut sie, um uns den Glauben zu stärken. Und seine Jünger glaubten an ihn. Und im Gegensatz dazu der Unglaube, er vermag sie nicht zu sehen. Obwohl sie sie sehen, die sind ja mit dabei, die Pharisäer. Sie haben alles gesehen, aber sie sehen sie eben nicht. Der Unglaube verhöhnt diese Wunder. Der Unglaube ist blind dafür. Und auch das sehen wir am Kreuz. Denn schließlich ist ja das Kreuz der Grund, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Hier, wo er zum Lamm wird und wo er die Welt, der ganzen Welt Sünde trägt und bezahlt, da stehen diese Leute vorm Kreuz und was machen sie? Sie verspotten ihn. Sie merken noch nicht einmal, was geschieht. Und hier, unterm Kreuz, da ist noch mehr. Am Abend zuvor, was haben sie da getan? Alle im Volk Israel. Da haben sie das Passahlamm gegessen. Alle haben am Abend zuvor um Gottes Deckung gebeten, dass der Würgeengel an ihnen vorbeizieht. Aber es war ihnen nichts weiter als eine fromme Tradition. Eine Erinnerung, die sie wachhalten wollen, was Gott vor langer Zeit getan hat. Und nun stehen sie vor dem wahren Passahlamm, vor dem endgültigen, vor dem vollkommenen Passahlamm. Und sie haben nur Spott übrig. Sie können es nicht sehen. Das ist der Fluch des Unglaubens. Und darum kann der Herr Jesus hier in unserem Text auch gar nicht anders reagieren als mit dem Zorn Gottes. Wollen wir uns darum die Antwort, die Jesus gibt, etwas genauer ansehen. Zuerst weist sie der Herr Jesus darauf hin, von wo sie ein Zeichen sehen wollen. Er weist sie auf den Himmel hin, also jetzt den irdischen Himmel. Ganz schlicht gibt er ihre menschliche Weisheit wieder und wir sehen, ihre Weisheit widerspricht sich. Sie mögen vielleicht recht haben damit, wenn es um das Bestimmen des Wetters geht, aber unserem Herrn Jesus geht es hier ja gar nicht um das Wetter. Er nimmt das als ein Bild für ihr menschliches Wanken, das in der einen Situation so aussieht und in der anderen ganz entgegengesetzt, je nachdem, was für sie mehr Vorteil bringt. Und so eben auch hier. Sie sind der irrigen Ansicht, wenn wir Jesus nur freundlich bitten, dann wird er mal unseren Willen tun, dann zeigt er uns mal ein Zeichen von Himmel. Aber in fast allen anderen Lagen sind sie seine erbitterten Gegner. Hier so und sonst das ganze Gegenteil. Und das ist das Traurige daran. Die Leute meinen, sie können mit Jesus spielen. Ein Spiel, das in jedem Fall zu ihren Gunsten ausfallen muss. Sie vergessen aber dabei, dass Jesus kein Mensch ist, den man täuschen kann. Er ist Gott. Und er weiß schon, bevor sie ankommen, was sie wollen, weil er in unser Herz sieht. Und darum dringt ihr Bitten auch nicht durch, denn es ist falsch, es ist verlogen. Es ist von der Lüge getrieben und eben von purem Unglauben. Und da stehen wir eigentlich mitten in unserem Leben, mitten in unserer Zeit. Denn so begegnet uns Jesus auch heute. Er ist immer noch derselbe. Er sieht immer noch unser Herz an. Und er sucht darin immer noch den kindlichen Glauben, der ganz allein auf ihn traut. Jesus muss den Schriftgelehrten vorwerfen, ihr könnt die Zeichen der Zeit nicht deuten. Wer waren sie denn? Sie waren ohne Zweifel kluge Leute. Gar keine Frage, aber hier waren sie blind. Sie waren ohne Zweifel ganz fromm. Keine Frage. Und doch waren sie ohne Glauben. Sie meinten, sie kennen Gott, weil sie sich ja Tag ein, Tag aus mit ihm beschäftigen. Aber ist daraus nicht längst eine Selbstbeschäftigung geworden? Denn hier, wo Gott vor ihnen steht, in der Person Jesu, da sehen sie ihn nicht. Da erkennen sie nicht, da erkennen sie ihn nicht als ihren Gott. Und da können sie plötzlich eben nicht an ihn glauben. Nein, da fangen sie an, ihn zu hassen. Was ist denn das? Das geht doch eigentlich überhaupt gar nicht. Und genau das ist auch die Antwort, das geht gar nicht. Jesus muss sagen, ihr Heuchler. Ihr könnt die Zeichen der Zeit nicht deuten. Was waren denn die Zeichen der Zeit? Im Galaterbrief zum Beispiel lesen wir davon, als die Zeit erfüllt war, weiß jemand, wie es weitergeht? Sandte Gott seinen Sohn. Das sind die Zeichen der Zeit. Dieses Erfülltsein der Schrift, das sind die Zeichen der Zeit. Die Zeichen, die Jesus meint, die finden wir allein im Wort. Und hier für die Pharisäer und Schriftgelehrten, beziehungsweise für die Pharisäer und Sadduzäer, das Alte Testament. Das Wort Gottes, was sich vor ihren Augen erfüllt. Wie ist das Alte Testament voll von Verheißungen auf Jesus? Und wir können heute sagen, sie haben sich alle erfüllt. Punktgenau. Ich frage mich manchmal, wenn Jesaja das aufgeschrieben hat, was er dabei gedacht hat, von wem schreibt er? Ähnlich wie bei dem Kämmerer. Ne? Er fragt ja auch, von wem schreibt der Prophet hier? Es ist erfüllt. Und wir können darüber nur staunen. Und es sind für uns sogar, wenn man es so sehen will, ganz klare Fakten. Aber für die Gegner Jesu zählen sie nicht. Sie ignorieren sie einfach und das tun sie leider bis heute. Ganz anders ist es bei denen, die an Gott glauben. Da sind diese Zeichen der Zeit eine unbeschreibliche Freude, wenn man sie liest. Immer wieder, wenn ich im Alten Testament über so eine Bibelstelle stolpere, und manchmal denkt man gar nicht dran, dass man darüber stolpert, weil man findet immer wieder neue, dann freut sich das Herz, weil wir wissen dürfen, ja, das ist alles in Jesus erfüllt. Und nicht einfach nur erfüllt, es ist für mich erfüllt. Und darum tritt der Herr Jesus auch an uns ganz persönlich heran und er fragt uns, hast du die Zeichen der Zeit erkannt? Bevor der Herr Jesus nun die Schriftgelehrten stehen lässt, da gibt er ihnen noch ein Wort mit auf den Weg. Leider ist es ja nicht das erste Mal, dass sie kommen und ein Zeichen sehen wollen. Und darum erinnerte er sie einfach nur in Kurzform an das, was er schon zum letzten Mal gesagt hat. Es soll ihnen kein Zeichen gegeben werden, denn das Zeichen des Propheten Jona. Ja, sie waren schon einmal da, zumindest die Pharisäer, und sie bekommen exakt die gleiche Antwort. Was ist das Zeichen des Propheten Jona? Wenn wir den Propheten Jona lesen, da schütteln wir meistens den Kopf, oder? Was war das für ein eigentümlicher Mensch? Er war voller Eigensinn, voller Unbarmherzigkeit und so weiter. Wir kennen ja die Geschichte. Er will den Auftrag, den er von Gott bekommt, nicht ausführen. Und es ist vielleicht auch logisch nachvollziehbar für uns, denn da, wo er hingehen soll, Ninive, das waren damals die erbittertsten Feinde Israels. Warum sollte er da hingehen und sie warnen? Sie konnten gut und gerne im Gericht Gottes verrecken. Und dann kommt die Stelle mit dem Fisch, von dem Jona verschluckt wird. Und der Herr Jesus sagt hier, das ist das Zeichen des Jona. 3 Tage war er im Bauch des Fisches. Und das nimmt Jesus als Bild, als Bezug für sein Sterben und Auferstehen. Selbst so eine eigentümliche Stelle ist ein Hinweis auf Jesus. Ja, da stehen wir vor so einer Verheißung, aber der Ungläubige kann sie nicht sehen. Ganz direkt sagt Jesus den Leuten, ich werde 3 Tage im Grab liegen und dann wieder auferstehen. Und sie schütteln darüber nur den Kopf. Wenn wir jetzt mal umschlagen und die Karfreitagsgeschichte lesen, oder gehen wir weiter, die Ostergeschichte, hängt ja miteinander zusammen. Dann sehen wir, sie haben das nicht vergessen. Sie haben sich das genau gemerkt, was der Herr Jesus ihnen hier sagt. Wie leicht wäre es für sie, die Sache zu überprüfen? Warum sind sie nicht selber am Grab geblieben? Warum nicht? Warum haben sie sich nicht selber davon überzeugt? Warum haben sie nicht selber darauf gewartet, ob das Wort Jesu wahr ist oder nicht? Warum erwarten sie nicht hier vorm Grab ein Zeichen vom Himmel? Warum? Weil das der Unglaube ist. Wir können sagen, der Unglaube in Reinstform. So fromm, so klug und doch vor Gott so dumm. Am Ende müssen sie die römischen Legionäre mit Geld bestechen, damit sie nicht darüber berichten, was sie am Grab Jesu erlebt haben. Die Pharisäer und Sadduzäer, sie bekommen ihr Zeichen. Sie bekommen es nicht jetzt und sie bekommen es ganz anders, als sie sich das ausgemalt haben. Sie bekommen das Zeichen vom Himmel. Sie sollen sehen, wie der Sohn Gottes von den Toten aufersteht. Aber sie sind eben nicht dabei. Sie sind nicht da, als es geschieht. Sie haben es nicht nötig, sich von der Wahrheit der Worte Jesu zu überzeugen. Und darum, sagt Jesus, werden die heidnischen Leute, diese Heiden von Ninive, sie werden kommen und diese frommen Pharisäer und Sadduzäer vor Gott verklagen. Denn als Jona damals zu ihnen hinging, wenn auch mit starkem Widerwillen, aber er ist ja am Ende hingegangen, da haben sie geglaubt. Die Predigt des Jona war sehr kurz und einfach und vielleicht auch lieblos, könnte ich mir vorstellen. Ihr werdet alle verloren gehen. Aber sie sind umgekehrt. Im Gegensatz dazu hier die Pharisäer und Sadduzäer, sie haben so unwahrscheinlich viel gesehen und gehört von der Macht Gottes, von seiner Herrlichkeit. Und doch, sie sehen es nicht, sie hören es nicht und sie glauben nicht. Und da kann Jesus einfach nur gehen. Er lässt sie einfach stehen und geht davon. Was ist das für ein trauriges Wort? Und nun kommt der zweite Teil, die Jünger und die Seelsorge Jesu mit ihnen. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger noch zittern. Denn ich bin mir gewiss, dass sie sehr viel Respekt hatten vor der Macht der Schriftgelehrten. Sie wussten, wie schnell man aus der Gemeinschaft der Gläubigen verstoßen werden konnte. Und nun haben sie im Trubel der Dinge und im Stress vergessen, Brot für den Abend mitzunehmen. Kann ja passieren, wenn man da keinen Bäcker kennt, der mal schnell aushelfen kann. Und nun beginnt der Herr Jesus und warnt seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Aber sie sind so sehr mit der Sache beschäftigt, dass sie es sofort als einen Rüffel verstehen. Ha, habt kein Brot mitgenommen. Aber meine Frage ist an dieser Stelle, ist denn Jesus jemals so mit seinen Jüngern umgegangen? Hat er sie jemals wegen ihrer menschlichen Schwäche und Verzagtheit zusammengefaltet? Ich habe noch nie was davon gelesen. Hat er sie nicht viel mehr zur Ruhe gebracht, wenn sie innerlich aufgewühlt waren? Hat er nicht immer wieder ihnen Auszeiten gegönnt, damit sie ihre angeschlagenen Nerven wieder runterfahren können? Jesus bemerkt ihre Angst. Und es ist eine zweifältige, eine zweiseitige Angst. Sie hatten Angst vor den Schriftgelehrten, denn sie waren an den Machthebeln des Landes. Und sie fürchten sich in diesem Moment eben auch vor ihrem Herrn, weil sie was vergessen hatten. Was wird er nun tun? Und jetzt redet er auch noch vom Sauerteig. Der weiß es doch längst, dass wir das Brot vergessen haben. Was macht Jesus hier? Er tut nichts von all dem. Er sieht seine Jünger, er weiß, was in ihnen vorgeht, Und er sieht sie auch in der Zerreißprobe. Denn sie stehen ja im Grunde genommen zwischen ihm und der Welt. Oder zwischen ihm und der kirchlichen Macht. Er tut nichts, er tut das ganze Gegenteil. Er beruhigt ihre aufgescheuchten Gemüter und er nimmt ihnen zuallererst die Sorge um das vergessene Brot. Eigentlich müssten sie es ja wissen. Der Herr Jesus erinnert sie ja daran, ist eigentlich hier ein Text vorneweg erst, ja, mit den 4000 Leuten. Aber schimpfen wir nicht über die Jünger. Uns geht es doch ganz genauso. Wie oft hat uns unser Herr Jesus in unserem Leben souverän geführt, getragen, bewahrt? Hat er uns einfach an die Hand genommen und bringt uns durch die schwierigsten Lebenssituationen hindurch? Sicherlich nicht immer ohne Schramm, aber darum geht es ja auch gar nicht. Er führt uns hindurch. Meistens erkennen wir es erst, wenn wir zurücksehen, das Handeln Gottes. Aber wir sind so vergesslich, genauso wie die Jünger. Dann kommt wieder so eine Situation und wir stehen wieder vor dem Bankrott. Wir haben es wieder vergessen. Sie haben vergessen, dass das Brot für den Herrn Jesus nie ein Problem ist. Und so vergessen auch wir viel zu schnell, wie oft uns unser großer Herr hilft. Eigentlich, wie er uns immer hilft. Immer. Der Herr Jesus wollte den Jüngern etwas ganz anderes sagen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Darum ging es. Um die Lehre, die dahinter steht. Was ist die Gefahr dieser Lehre? Und warum fasst der Herr Jesus diese beiden Gruppen, die so unterschiedlich sind, an diesem Punkt zusammen als Vers 1? Ja, beide Gruppen sind zu Gegnern Jesu geworden, das wissen wir. Aber worin liegt diese Sauerteiggefahr? Sie liegt eben in der Eigenschaft, die Sauerteig mit sich bringt. Sauerteig ist eine Eigenkultur voller Leben, voller Kraft. Und er durchsetzt alles, was mit ihm in Verbindung kommt, vollständig. Da reicht ein winziges Krümelchen Sauerteig, braucht nur genug Zeit. Und dann ist am Ende alles sauer. Wir Bäcker nutzen das zu unserem Vorteil. Ja, gut, wunderbar. Aber hier geht es nicht um Brot. Und da, hier in diesem Text, ist plötzlich der Sauerteig etwas Gefährliches, etwas Böses, weil es den Menschen ganz und gar verderben kann, weil es den Glauben an Jesus ganz und gar verderben kann. Was ist nun Sauerteig? Was ist nun die Gefahr der Lehre dieser beiden Parteien? Was können sie gemeinsam haben, außer der Ablehnung Jesu gegenüber? Wo Jesus nicht sein soll, da, wo Jesu Kraft nicht wirken soll, da muss etwas anderes her. Und das ist bei diesen beiden Parteien gleich, so unterschiedlich und so gegensätzlich sie auch sind. Die Sadduzäer waren die reinen Vernunftsmenschen. Was sie sehen konnten, das glaubten sie. Und sie gingen sogar so weit, dass sie manche Teile im Alten Testament einfach für ungültig erklärten. Wir könnten sagen, sie sind so wie die modernen Theologen heute. Die Pharisäer waren da ganz anders. Sie waren gottesfürchtig. Sie hielten am Wort Gottes fest. Sie lehrten es. Und doch haben beide Gruppen eine finstere Gemeinsamkeit. Lasst es mich mal so ausdrücken. Was ist das? Es ist die Machbarkeit der Dinge. Wenn ich Gottes Kraft leugne, wie die Sadduzäer, dann bleibt mir nur noch meine eigene Kraft, damit ich mit meinem Glauben vorankomme. Die Sadduzäer, sie haben es zu etwas gebracht. Die meisten Priester gehörten zu dieser Gruppe. Sie hatten Einfluss, sie hatten Macht im Volk, sie hatten Verbindungen zur Politik. Sie zogen im Hintergrund die Fäden. Und wenn wir darüber nachdenken, wer die Priester eigentlich waren, direkte Nachkommen Aarons, dann verstehen wir, wie sehr diese Lehre durchsäuert hat. Bei den Pharisäern war das anders. Sie hatten auch Einfluss im Volk, aber der sah anders aus. Sie bauten Synagogen, sie lehrten dort die Schrift, unter anderem muss man sagen, nicht alleine die Schrift. Sie bildeten die Jugend aus, das ist alles nicht verkehrt, es ist gut. Aber auch sie setzten auf ihre eigene Kraft. Denken wir an die vielen Zusatzvorschriften, die sie erfunden hatten, um das Gebot Gottes irgendwie erfüllbar zu machen. Und mit diesen Krücken wollten sie vor Gott bestehen. Und am Ende ist es eine selbstgemachte Gerechtigkeit. Und das ist ja auch immer wieder der Streitpunkt zwischen Jesus und ihnen. Er begegnet ihnen in göttlicher Autorität und da schmilzt alles das, was sie selber geschaffen haben, einfach zu nichts zusammen. Es verschwindet, es ist nicht mehr da. Es bleibt nichts mehr übrig von ihrer Gerechtigkeit. Denn es ist halt ihre Gerechtigkeit und nicht Gottes Gerechtigkeit. Und das wollen sie nicht stehen lassen. Sie waren doch die, die sich mühten. Sie waren doch die, die es ganz ernst meinten. Sie waren doch die, die es ganz genau nahmen, aber eben mit ihrer eigenen Kraft. Sie waren in ihren eigenen Augen keine Verlierer, keine Versager, keine Schwachen, so wie hier die Jünger zum Beispiel im Boot. Sie waren in ihren eigenen Augen keine Sünder, denn sie arbeiteten stahlhart an sich. Denken wir an Saulus. Und was muss er bekennen im Angesicht Jesu? Ja, ich achte es alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um welches Willen ich habe alles für Schaden gerechnet und achte es für Kot, auf das ich Christum gewinne. Für uns heute besteht diese Gefahr nicht, oder? Oh doch, sie besteht. Sie besteht genauso auch für uns. Wie schnell, wie oft verwechseln wir die vielen Aufforderungen, die wir in der Schrift finden, als unseren Auftrag. Und dann nehmen wir selber das Heft in die Hand. Und wir vergessen dabei, was Jesus auch gesagt hat. Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, wir sehen immer wieder unser Scheitern in so vielen Dingen. Ich hoffe, wir sehen's. Und wie oft muss Jesus Christus auch zu uns sagen, warum seid ihr so unverständlich? Und dann versuchen wir das, was wir gar nicht können. Weil wir nicht darauf warten wollen, was Jesus tut. Oder weil wir es gar nicht glauben, dass das Jesus alles tun muss. Er muss es tun. Und dann sind wir in dem gleichen Fahrwasser wie die Pharisäer. Dann sind wir in dem gleichen Unglauben, dass Jesu Macht völlig ausreicht. Und dass er uns vollkommen vor Gott vertritt. Was ist denn das Große am Glauben? Worin liegt denn die Freiheit, von der Jesus Christus spricht, wenn er sagt, so euch nun der Sohn frei macht, so macht er recht frei? Johannes 8, Vers 36. Sie liegt eben darin, dass er uns aus diesem Strudel der Machbarkeit herausnimmt und uns in den Stand des Glaubens stellt. Der Glaube, der allein genügt, um vor Gott zu bestehen. Wie sehen wir uns denn, wenn wir den Spiegel des Wortes Gottes vor uns haben? Dann sind wir immer unvollkommen. Das muss so sein. Ja, wir wollen Gott gefallen, aber wir können es nicht. Darum ist die andere Seite so wichtig, die Seite, wie Gott uns sieht. Und das ist die Frage, wie sieht uns Gott denn? Wie sieht Gott auf seine erkauften Kinder? Wie sieht er auf uns? Und da sieht er uns ganz und gar vollkommen. Ganz und gar vollkommen. Allen Mangel, den wir haben, den gleichen nicht wir aus. Das ist unmöglich. Den gleicht Jesus aus, unser Herr. Er vertritt uns vollkommen vor Gott. Kann sein, dass vielleicht mancher hier protestiert. Dann könnten wir ja die Füße hochlegen. Dann werden wir zu faulen Christen. Aber ich muss sagen, wer den Glauben so versteht, der hat überhaupt gar nichts verstanden. In Moritzburg hatten wir ja jetzt den Römerbrief dran gehabt. Was sagt Paulus uns im Römerbrief? Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gott sorgt selber dafür, dass wir uns nicht zurücklehnen können. Da, wo er führt, da führt er vollkommen. Da fehlt nichts. Die Frage ist eben nur, glaube ich das? Glaubst du das? Amen. Wollen wir beten miteinander? Herr Jesus Christus, habe du herzlich Dank für dein wunderbares Wort. Und hier sehen wir in diesem Wort, wie du an allen Stellen souverän den Widerständen aus dem Volk Israel bestehst. Aber du zeigst uns viel mehr noch. Du zeigst uns deine Vollkommenheit und deine Güte. Und du zeigst uns auch, wie du mit den Schwachheiten, die wir immer wieder an uns finden, umgehst. Du trägst uns in großer Geduld und in Liebe und du erklärst uns in deinem Wort, was Evangelium ist, was Freiheit ist. Ja, Herr Jesus, du zeigst uns auch in deinem Wort unsere Unvollkommenheit, aber du zeigst uns, was die Lösung ist und die bist du ganz allein. Hilf, dass wir das glauben können. Amen.